Es ist eine für viele von uns nur allzu bekannte Szene. Da ist ein Mensch gestorben. Angehörige, Freunde und Nachbarn versammeln sich in ihrer Trauer, um Abschied zu nehmen. Vielleicht ist mancher dabei, der eigentlich gar nicht trauert, aber in dieser besonderen Situation den Zurückgebliebenen seine Anteilnahme und Solidarität ausdrücken will. Und dann bewegt sich ein seltsamer Zug von der Friedhofskapelle zum offenen Grab. Menschen, die selbst vom Tod gezeichnet sind, bringen die sterblichen Überreste eines anderen Menschen zu ihrer letzten Ruhestätte. Voran die Träger mit dem Sarg oder der Urne, dann folgt der Pastor oder die Pastorin gemessenen Schrittes. Die Angehörigen, dann die übrige Trauergemeinde, schweigend die ersten Reihen, hinten im Zug wird schon geredet, geschwatzt, nicht selten sogar fröhlich. Es ist ein seltsamer Zug der Lebenden, die hier in besonderer Weise dem Tod begegnen. Solche Begegnungen verhindern wir ja im Normalfall. Das Sterben haben wir in Krankenhäuser, Hospize und Heime verdrängt und den Friedhof an die Ränder unserer Städte und Dörfer verlegt. Bei uns in Northeim kann man das sehr schön sehen. Der alte Friedhof, inzwischen als Park genutzt, liegt vor den damaligen Toren der Stadt, direkt an der Mauer, aber eben außerhalb. Und der neue, am Harztor, also Richtung Osterode-Katlenburg, der liegt schon so weit außerhalb der Stadt, dass der normale Autofahrer nur mit Mühe den Impuls unterdrücken kann, kräftig zu beschleunigen. Den Tod verdrängen wir meist. Damit können wir uns nicht ständig beschäftigen, wollen wir ja auch gar nicht. Vielleicht ist es ja ein durchaus sinnvoller Schutzmechanismus. Und doch passiert es immer wieder, dass der Tod einbricht mitten ins Leben. Eine solche Szene beschreibt Lukas im 7. Kapitel seines Evangeliums. Und ich lese uns, was er da geschrieben hat. Lukas 7, Vers 11 und die folgenden. Und es begab sich danach, dass er, also Jesus, in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht, und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und es begab sich danach, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nain ging. So beginnt die Geschichte vom Jüngling zu Nain. Es begab sich danach, sagt der Evangelist. Es wurde Ereignis, Geschehen, ein Fakt, eine Tatsache. Ein Ort wird genannt, eine Stadt. Dabei ist Nain übersetzt lieblich. Dabei ist Nain kaum zu finden auf der Landkarte, aber existent. Noch heute ein Ort von 1845 Einwohnern, Wikipedia weiß das genau, 2018 allerdings, zwei Tagesmärsche von Kapernaum entfernt Richtung Südwest. Dort, so versichert Lukas, geschah es, und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt. Danach, heißt nach der Begegnung Jesu in jenem Kapernaum mit dem römischen Offizier, dessen Glaube ihn so überrascht hat. Lukas, der Historiker, der gewissenhaft recherchiert hat, erzählt seine Geschichte quasi mit Adresse und Uhrzeit, um deutlich zu machen, es geht bei der Auferweckung dieses Toten durch Jesus nicht um eine schöne Geschichte. Es geht um ein ganz konkretes Ereignis und um einen ganz konkreten Menschen, Jesus von Nazareth. Ein jüdischer Mensch zu bestimmter Zeit, an bestimmten Ort, mit einer bestimmten sichtbaren Tat, die eine Masse von Menschen bezeugen kann. Unser Glaube beruht ja auf ziemlich Unscheinbaren, dem Unspektakulären. Er hat seine Basis in der Lebensgeschichte eines Menschen, der sich fast ausschließlich unter kleinen Leuten aufgehalten hat. Es ist nicht anzunehmen, dass Jesus Horaz, Homer oder Aristoteles kannte oder auch nur gelesen hat. Er hat weder Athen noch Rom besucht, überhaupt war nur einmal und das noch sehr kurz im Ausland. Seine weiteste Reise führte ihn nach Jerusalem, letztlich auch nur eine unbedeutende Provinzstadt am Rande weltpolitischer Ereignisse. Unterwegs in diese Provinzstadt führt ihn sein Weg durch vergessene, lausige Nester wie Nain. Und in Jerusalem selbst wird er nicht mit Weisheit glänzen, sondern unehrenhaft sterben. Schon damals waren sein Auftreten und sein Anspruch ein einziger Widerspruch. Ist er nicht der Zimmermann? Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon, sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Mokierten sich seine Zeitgenossen und Markus hat's aufgeschrieben. Heißt seine Mutter nicht Maria? Fragen sie. Damals ein Allerweltsname. Alle Frauen hießen Maria. Naja, fast alle. Diesem Wanderprediger laufen die Menschen aus den Nestern nach. Seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menschenmenge, heißt es hier. Die haben manches gesehen, erlebt und gehört, aber wissen nicht, wohin sie gehen. Die wissen nicht, was am Ende des Weges stehen wird. Und als der, dem sie nachfolgen, auf der Müllhalde von Jerusalem am Kreuz zwischen Verbrechern stirbt, da ist keiner mehr dabei. Am Karfreitag laufen sie weg, verlassen ihn, fast alle. Aber dann, am Ostermorgen, beginnt eine neue Geschichte mit ihm und denen, die ihm nachfolgen. Das Grab ist leer. Und die leeren, traurigen Herzen und Sinne der Nachfolger Jesu selber werden völlig verwandelt, auferweckt. Jesus wird von ihnen und nicht nur von ihnen erlebt als der vom Tod erstandene, als der vom Tod errettene und errettete und auferstandene. Er sammelt seine in alle Winde zerstreuten Nachzüglinge wieder ein. Er schenkt ihnen mit neuem Glauben und neuem Mut das Leben wieder. Und er sendet sie aus, damit sie die Erzählungen vom Leben und vom Sieg über den Tod weitersagen. Zurück zur Geschichte vom Jüngling. Am Ortsrand von Nain begegnen sich zwei Menschenzüge. Der Zug des Lebens und der Auferstehung hinter Jesus her und der Zug des Todes hinter einer Leiche her. Als Jesus aber nahe an das Stadttor kam, da trug man einen Toten heraus. Es ist nicht zufällig, dass es zu dieser Begegnung draußen vor dem Tor der Stadt kam. Denn das war damals so wie heute. Der Tod muss aus den Augen, weg aus der Mitte der geselligen Gesellschaft. Wir ertragen ihn nicht in unserer Mitte, sondern allenfalls am äußersten Rand unseres Lebens. Und wir selbst denken ungern ans Sterben. Und selbst dem Sterben nächster Angehöriger versuchen viele Menschen auszuweichen. Die vom Tod gezeichneten und erst recht die Gestorbenen werden meist rasch aus den Häusern gebracht, weil wir unfähig geworden sind, den Tod auszuhalten, das Sterben zu ertragen und den Sterbenden durch die eigene Gegenwart zu helfen. Menschen, die an den Sieger von Ostern glauben, können, vielleicht sogar sollten, ein anderes Signal setzen, nämlich den Mut aufbringen, bei einem sterbenden Menschen auszuharren, der auf seinem Weg zum Tod gerade auf ihre Nähe angewiesen ist. Der Sterbefall allerdings, dem Jesus hier bei Nain begegnet, hat etwas von dem, was man eine besondere Tragik nennt, ein Tod zur Unzeit, wobei Tod ja in den meisten Fällen als unzeitig erlebt wird. Der einzige Sohn seiner Mutter und sie war eine Witwe. Das Alter dieses Jungen ist nicht klar. Was klar ist, er war nach den damaligen sozialen Gegebenheiten die letzte Stütze seiner Mutter. Als deren Mann gestorben war, hatte sie ihren Schutz verloren. Jetzt, wo ihr einziger Sohn tot ist, hat sie auch noch ihren Versorger und zugleich ihren Rechtsvertreter verloren. Es ist aus mit ihrer sozialen Zukunft. Vor ihr steht der gesellschaftliche Tod, das Soziale aus. Und dazu kommt die Glaubensnot, der Zweifel an Gott hinzu, der religiöse Tod, das Aus der Hoffnung. Kinder galten in Israel als Gabe Gottes. Verlust der Kinder wurde als Strafe, als Rücknahme der Gnade empfunden. Der Tod eines Kindes stellte damals und stellt heute alles in Frage. Zwischen Tod und Tod besteht sehr wohl ein Unterschied. Der Tod eines Kindes, der Tod eines jungen Menschen ist viel schlimmer als der Tod eines Altgewordenen, der die Fülle des Lebens erfahren hat. Die Frau ist nicht allein in ihrer Trauer. Es sind nicht nur die üblichen Klageweiber, die mit ihren schrillen Rufen vor der Bahre hergehen. Lukas berichtet, dass eine große Menge aus der Stadt den Trauerzug bildet. Die Menschen lassen die tief gebeugte Frau in ihrem Leid nicht allein. Und diesem Leichenzug stellt sich Jesus entgegen. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Mit einem Blick hat Jesus die Situation erfasst und durchschaut. Und es ergreift ihn schieres Entsetzen und Erbarmen mit der trauernden Mutter. Mitleid ist dafür ein zu schwaches Wort, denn die Situation ist zum Erbarmen. Und so heißt es richtig, dass die Frau ihn jammerte. Vielleicht kennt ihr das. Da bekommt ihr eine schlimme Nachricht und die führt zu körperlichen Reaktionen. Die Not bereitet fühlbare Schmerzen. Es dreht einem den Magen um, sagen wir. Genau das passiert hier mit Jesus. Die Not der Frau lässt ihn frösteln, berührt ihn zutiefst, packt ihn und löst grenzenloses Erbarmen aus. Das ist nicht nur Mitleid. Vielleicht sollte man ein nicht bekanntes deutsches Wort dafür verwenden, Mitleidenschaft. Ein Wort, in dem Mitleid und Leidenschaft eine Einheit bilden. Denn Jesus nähert sich der trauernden Frau nicht einfach nur mitleidig, sondern auch leidenschaftlich. Er ist gepackt von ihrem Elend. Es ist ein kleiner, aber wichtiger Zug in dieser Erzählung, dass Jesus von niemandem gerufen wird. Er wird nicht um Hilfe gebeten. Und wir hören auch nichts über das Leben des Verstorbenen und seiner Mutter. Voraussetzung für das Erbarmen Jesu ist also nicht, dass die Menschen sich schreiend nach ihm ausstrecken oder dass sie irgendwelche frommen Leistungen erbringen oder erbracht haben, um Gottes Zuwendung zu erreichen. Nicht selten passiert es ja, dass Menschen sich in ihrer Not so leer fühlen, dass sie von sich aus den Schritt ins Gebet einfach nicht finden können. Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Da ist was dran. Es kann aber auch ganz anders sein. Not macht stumm vor Gott. Was kann den Glauben an die Liebe und Allmacht Gottes schlimmer erschüttern als ein unerwarteter, mit menschlicher Schuld in Verbindung gebrachter Tod eines Kindes? Was kann den Glauben stärker durcheinanderbringen als ein trotz aller Gebete und Kämpfe dennoch eingetretener Tod eines Menschen, den ich liebe? Gerade hier ist es tröstlich zu hören, dass niemand von sich aus das Erbarmen, die Mitleidenschaft Jesu herbeirufen muss. Seine Zuwendung zu uns hat ihren Grund in ihm selber, in seiner Mitleidenschaft. für uns verlorene und vom Tod gekennzeichnete Menschen. In der Erzählung vom Jüngling zu Nain kommt Jesus ungebeten hinzu, weil er die Lebensleere und Hoffnungslosigkeit der Mutter nicht erträgt. Die Evangelisten bezeugen den Mann aus Nazareth immer wieder als den, der sich bedingungslos auf die Seite der Armen und Leidenden stellt und an ihrer Ohnmacht und Bedrängnis vorbehaltlos teilhat. Es werden hier allerdings keine Gefühlsregungen ausgemalt. Das Wort, das im Griechischen die Mitleidenschaft Jesu charakterisiert, ist zugleich das Wort für die Barmherzigkeit Gottes. Jesus erscheint nicht als sentimentaler Psychologe und tränenreicher Beileidskollege, sondern als der noch verborgene Gesandte Gottes, der Messias, in dem die göttliche Barmherzigkeit und Mitleidenschaft gegenwärtig ist, in dem Gott selbst dem Tod entgegentritt, sich an die Seite der trauernden Mutter stellt. In dieser Vollmacht wird der Zuspruch möglich: Weine nicht. Weine nicht, sagt Jesus. Würde dieser Satz lediglich aus matter Teilnahme bestehen, herzliches Beileid pflegen wir ja routiniert zu sagen, wäre ja eine Geschmacklosigkeit. Denn Trauernde haben ein Recht darauf zu weinen. Es wird bei uns eher zu wenig als zu viel geweint. Aber hier sagt Jesus nun, weine nicht. Und aus seinem Mund ist es etwas völlig anderes als unser hilfloses, nun wein doch nicht, mit dem wir die Peinlichkeit von Tränen beenden wollen. Weine nicht. Das muss man mit einem Ausrufezeichen hören. Es ist der verheißungsvolle Ruf des Herrn über Leben und Tod. Ein Ruf, der dem Wort des ewigen Gottes entspringt, das der Erfüllung vorauseilt und das die Kraft hat, zu bewirken, was es befiehlt. Weine nicht. In dieser Aufforderung spiegelt sich die große Verheißung wider, die wir aus der Offenbarung kennen, die nicht in erster Linie das Chaos des Endes beschreibt, sondern trösten will mit dem, was Erfreuliches kommt. Gott wird einmal alle Tränen abwischen. Übrigens heißt es für mich, wenn die Leute zu Gott kommen, dann haben sie durchaus noch Tränen. Er wird sie dann aber abwischen. Und er wird allem Leid ein Ende machen. Das gehört zur Hoffnung des Glaubens über den Tod hinaus, dass wir unsere Augen klar werden und nicht mehr verschwommen sind durch Tränen. Wir werden einmal die wiedersehen, die vor uns gegangen sind und die noch gehen. Wir werden uns alle sehen, ohne Tränen, und unsere Augen werden sehen und unser Herz wird es dann verstehen, warum wir so waren, wie wir waren und warum uns diese begrenzte Zeit des Lebens geschenkt war und nicht mehr. Und wir werden dann nichts mehr fragen, weil der ewige Gott nichts unbeantwortet lässt und uns sehen lässt, was wir geglaubt haben und so Antwort gibt auf die Frage des Todes und seiner Schrecken. Jesus trat dazu und berührte den Sarg. Eigentlich muss es heißen, die Bahre. Und die Träger blieben stehen. Da steht der Todeszug und geht nicht weiter. Im Stillstand des Trauerzuges wird vorweggenommen, was Gott mit der Welt noch vorhat. Gott wird dem Tod entgegentreten. Gott wird dem Tod, dem letzten Feind, diesem Feind des Lebens, nicht überlassen, was er sich genommen hat, nämlich das Leben. Es ist eine unbeschreibliche, in unseren menschlichen Bildern und Erzählungen immer nur unzureichend auszusprechende Hoffnung. Aber von dieser Hoffnung leben wir Christen und können von ihr reden. Für unser tägliches Leben brauchen wir nicht so sehr wie eine lebendige Sprache der Hoffnung. Und Jesus trat dazu und berührte den Sarg. Eigentlich müsste es heißen, er packte ihn an, so muss man das übersetzen. Es ist nicht nur eine matte Berührung, sondern ein festes Zufassen. Jesus scheut sich nicht, seine Hand auf diesen toten Jüngling zu legen und sich damit in den Augen seiner jüdischen Mitmenschen zu verunreinigen. Und er spricht das entscheidende Wort, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und begann zu reden. Spätestens hier fragen manche Zuhörer, stimmt das? War das so? Wirklich? Ich finde, es ist eine berechtigte Frage. Und was antwortet der Erzähler? Und Jesus gab ihn seiner Mutter und die Furcht ergriff sie alle. Die Frage, stimmt das denn? War das so? Wirklich? Kann man nicht abstrakt stellen und nicht mit einem einsilbigen Ja oder Nein beantworten. Man kann diese Frage eben nicht beantworten, losgelöst von der Beziehung, die ein Mensch zu seinem Mitmenschen, vor allem aber zu Gott hat. Die Mutter, die ihren toten Sohn aus der Hand Jesu zurückbekommt, hat damals die Erfahrung der Wiedergeburt ihres Sohnes gemacht. Sie erfuhr die Wahrheit des Wunders, indem sie selbst in Berührung mit Jesus kam. Und alle anderen, die dabei standen, aus dem Zug des Lebens und aus dem Zug des Todes, machten in diesem Wunder die Erfahrung einer unmittelbaren Begegnung mit dem heiligen Gott, sodass es von ihnen, wie so oft in der Bibel heißt, wenn Gott selbst gegenwärtig ist, Furcht ergriff sie alle. Wobei mit Furcht nicht Angst gemeint ist, sondern Ehrfurcht. Ernst nehmen. Von uns ist keiner dabei gewesen. Wir können keinen Augenzeugen befragen und niemand von uns fährt mit einem Fahrstuhl in die Zeit zurück, um selbst Augenzeuge für dieses Geschehen draußen vor der Stadt zu werden. Die Frage, war das so, kann niemand beantworten, ohne selbst in Beziehung zu treten zu Jesus Christus. Für uns heute bedeutet das, die Kraft der Totenauferweckung, in der der wiederkommende Jesus Christus einmal alle Toten wieder auferwecken will, diese Kraft erfahren wir da, wo wir täglich neu den Glauben an ihn als einzigen Trost im Leben und Sterben bewahren und darauf uns verlassen. Und überall da, wo sich menschliche Lebensverhältnisse erneuern und Menschen in lebendige Begegnung zueinander kommen, da erfahren wir diese Kraft eben auch, wie die Mutter, die erfahren hat, dass Jesus ihr den toten Sohn wiedergegeben hat. Und Furcht ergriff sie alle. Es ist die Ehrfurcht vor dem unendlich gütigen, mächtigen, barmherzigen Gott, dem Ewigen, der den Tod anpackt und uns tröstet in der Verzweiflung von Tod und Trauer. Mein Gott, wenn es so ist, warum fürchte ich mich dann vor so vielen, nur nicht mehr vor dir? Wo irdische Kraft und menschliche Hoffnung ihr Ende erreicht haben, da handelt Gott in Jesus Christus. Gerade da weckt er Glauben. Und das will Gott heute Morgen auch unter uns tun, unseren Glauben wecken. Wer glaubt, ist von der todbefreienden Macht Jesu Christi ergriffen und gewonnen worden. Und so sind wir, die Traurigen im Angesicht von Sarg und Grab derer, die wir hergeben mussten, wir sind gefragt, ob wir uns das gefallen lassen, dass der lebendige Christus an uns Tote herantritt, um uns herauszuholen aus der Gewalt, die der Tod mitten in unserem Leben aufgerichtet hat. Christus will sich über uns erbarmen, wie er sich über den Jammer der Frau und ihres toten Sohnes erbarmt hat, in seiner Mitleidenschaft. Er ruft uns zu, her, zu mir alle, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erfrischen. Und er ruft uns hinein in die Hoffnung auf die Auferstehung aller Toten. Sie allein gibt unserem Leben Grund und Hoffnung. In seiner Kraft, in der Kraft seines Geistes, soll nun auch in diesem Moment, wo wir es hören, mit uns geschehen, womit die Geschichte vom Jüngling zu Ende geht. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Amen.